Maximum Metal, der Metalhammer Podcast, Episode 25. Neben mir am Mikrofon Kollegin Katrin Riedel.
Und der Kollege Sebastian Kessler.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben unseren Kassettenrekorder wieder angeworfen. Für
an dieser Stelle liebe Grüße an Jan Böhmermann und Olli Schulz. Der Kassettenrekorder-Witz kommt nämlich tatsächlich aus Ihrem Podcast.
Genau, denn wir haben Ihren Podcast gehört und haben Sie dadurch offenbar angestachelt, unseren Podcast zu hören. Ja, wir können technisch nicht ganz mithalten, inhaltlich bemühen wir uns. Ich glaube, inhaltlich sind wir unbedingt, ja, inhaltlich auf jeden Fall. Können das mit Olli Schulz und Jan Böhmermann easy aufnehmen, oder?
Ich skippe. An dieser Stelle wollen wir auch gerne nochmal betonen, wir haben es bereits schriftlich angefragt, lieber Olli Schulz, wenn du gerne mal mit uns über Metal und deine tatsächlich existierende Metal-Sozialisation sprechen möchtest, ist unser Podcast sehr gerne bereit, dich da aufzunehmen.
Total, hätte ich super Bock drauf.
Wäre total spannend. Wir fragen auch keine gemeinen Fragen. Also wir wollen nicht wissen, wie das dritte Album von Slayer heißt, obwohl wir natürlich hoffen, dass du das weißt. Aber solche Fragen werden wir nicht stellen. Okay. Wir wollen uns einfach gerne mit dir über Metal unterhalten. Und ja, herzlich willkommen im Podcast. Wir würden uns freuen.
Absolut. Ich finde es immer super spannend, wenn Prominente und Leute, die irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung einfach so halt in der Mitte der Gesellschaft stehen. Nicht so wie wir. Sie halt als Metal-Fans outen. Finde ich immer klasse. Finde klasse, dass er das tut. Und würden wir super gerne hier als Gesprächspartner im Podcast begrüßen.
Genau. Und wenn du dann noch Technik-Tipps für uns hast, sind wir auch dafür offen natürlich.
Ja, bis dahin muss der Kassettenrekorder halt reichen.
Genau.
Skippen auf Kassettenrekorder, wie sagt man da, fast forward.
Ja,
überspringen. Genau. Aber Kassettenrekorder gehören der Vergangenheit an. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft.
Weil es um die aktuellen Metal-News geht und um die neuen Alben und um einen Interviewgast.
Richtig, und zwar werden wir im Interview haben, später in dieser Sendung, Sealant Ardor, genau genommen, Künstler, Frontmann, Alleinunterhalter Manuel Gagneux, dessen Namen ich hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Ich bemühe mich und hoffe, es stimmt so.
Wir werden jetzt nicht schon wieder über Aussprache diskutieren.
Nee, keinesfalls. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich meine das keineswegs despektierlich. Ich hoffe tatsächlich, diesen Namen korrekt ausgesprochen zu haben. Genau. Ihn hat Kollege Frank Tisis interviewt. Wir haben die schönsten Auszüge aus dem Interview hier im Podcast und freuen uns sehr darauf. Vorher, wie gesagt, die neuen Alben. Davor die Metal News der Woche und damit einhergehend die Aufreger der Woche. Gerade das letzte Wochenende und Anfang der Woche war es sehr aufregend, muss man leider sagen. Aufregender, als man gewollt hätte.
Und zwar?
Durch Kai Hansen von Helloween, der, kann man sagen, in ein Fettnäpfchen getappt ist? Oder ist das zu, machst du das zu niedlich? Dann willst du es auch nicht größer machen, als es war. Er hat gegen die Impfpflicht gewettert, was man durchaus tun darf. Das ist ein Thema, das wird in Deutschland derzeit heiß diskutiert. Macht das Sinn, macht das nicht? Er hat es aber getan in, ich sag mal, sehr markigen Worten und auf einer Plattform, die bei den Fans, die Fans ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Er hat nämlich ausgerechnet auf einer Facebook-Seite einer AfD-Politikerin seinen Kommentar gegen die Impfpflicht und gegen Karl Lauterbach fallen lassen, was einige Fans schwer verstört hat, weil was macht Kai Hansen auf so einer Seite? Und warum in dieser Wortwahl, die ich jetzt auch nicht wiederholen mag, muss, weil das ist es nicht wert, weil Kai ruderte auch schnell zurück und relativierte. Er hat Sachen zurückgenommen, die er da geschrieben hat, meinte selbst, die Wortwahl war alles andere als clever. Warum er diesen Kanal verwendet hat, war im Nachhinein auch nicht mehr so ganz klar. Gleichzeitig hat er mit seiner ersten Stellungnahme dazu nicht alle Fragen beantwortet, die Fans gestellt haben und auch weitere, wie soll ich sagen,
Fragezeichen hinterlassen.
Weitere Fragezeichen hinterlassen. Er blieb grundsätzlich bei seiner Grundaussage, was völlig okay ist, wenn er dieser Meinung ist. Aber er hat sich nicht in der Form, die man sich wünschen täte, von der Partei AfD distanziert, sondern distanzierte sich zugleich von rechts, von links, von oben, von unten, was dann eben so ein Alles und Nichts war. Und entsprechend unhappy waren die Fans. Wir wussten auch lange nicht, wie sollen wir das aufnehmen? Sollen wir das aufnehmen? Sollen wir hier auch nochmal drüber sprechen? Haben uns dann aber entschieden, es zu tun, weil auch die Reaktionen im Internet gezeigt haben, okay, das interessiert die Leute, da wird heftig drüber diskutiert, da hat jeder eine Meinung zu. Und wir wollten auch Kai tatsächlich nochmal die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern, Dinge zu relativieren und Dinge zu erklären. Und das hat er getan. Wir sind ans Management von Helloween herangetreten und die haben uns von Kai wiederum Folgendes zuspielen lassen. Ich zitiere hier: Es tut mir unendlich leid, was ich ohne Weitblick und einfach aus dem Frust heraus angerichtet habe. Ich distanziere mich von jeder politischen Partei, vor allem aber von der AfD. Es war eine unsagbar dumme Tat, in dieser Form auf der Seite zu kommentieren. Der Frust, der mich als einer der Künstler, die sehr stark von dieser Pandemie betroffen sind, geleitet hat, ist sicher verständlich, war aber in der Form falsch. Ich habe einfach Angst vor der Impfung, da zwei Leute aus meinem Umfeld erwiesenermaßen an diese verstorben sind. Das war auf jeden Fall die eindeutige Distanzierung von der Plattform, von der Partei, die vielen Fans wichtig war. Bei seiner Meinung bleibt Kai, er hat offenbar private Gründe dafür, die soll er haben, das will ihm keiner nehmen, das ist in Ordnung, das ist eben seine Sache.
Ja, also jede Person darf natürlich ihre eigene Meinung äußern, wie und wo auch immer. Aber andere Leute haben dann natürlich auch wiederum das Recht, das nicht gut zu finden und daran wiederum Kritik zu üben. Stimmt ja auch, viele Punkte sind auch schwierig. Zu einer möglichen Impfpflicht gibt es natürlich Diskussionsbedarf. Mhm. Es ist auch vollkommen normal, dass unterschiedliche Menschen da unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ich habe aber schon auch echt Verständnis für alle in dieser Branche, die es nicht mehr aushalten und die nicht mehr können. Und Helloween wurde natürlich in gewisser Weise auch das Momentum ihres neuen Albums genommen. Mhm. Wobei die Tour, glaube ich, noch steht. Allerdings soll die ja Ende März beginnen. Von dem her, wer weiß, kann man nichts dazu sagen bisher. Gibt keine offizielle anderslautende Erklärung, dass die nicht stattfinden würde. Aber man weiß es aktuell ja einfach nicht. Ja, und dass das schwierig ist, natürlich total verständlich. Ich würde mir nur einfach wünschen, dass insbesondere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sensibel mit ihren Postings umgehen und sich halt vielleicht auch überlegen, auf welchen Plattformen und Seiten sie da was genau von sich geben und ob sie es halt wirklich so meinen. Weil das, also das hat jetzt auch nichts mit Zensur zu tun oder so oder damit, dass man nicht seine Meinung sagen sollte. Das ist gar nicht der Punkt. Das soll bitte jeder so tun, wie er oder sie möchte. Man soll nur immer mitdenken. Das Internet vergisst nämlich nichts und es ist ein bisschen schade, wenn es eigentlich gar nicht so gemeint ist und man eigentlich auch gar kein so krasses Vokabular verwenden wollte. Aber trotzdem natürlich irgendwie richtig und wichtig, dass es jetzt ein Statement von ihm dazu gibt. Das zeigt natürlich auch Größe.
Das zeigt auf jeden Fall Größe, dass er sich nochmal dazu geäußert hat und dass er sich erklärt hat und dass er auch so private Dinge und private Ängste dann in dieser Form formuliert hat, auf alle Fälle.
Ja, und es ist natürlich auch furchtbar zu erfahren, dass er da Leute kennt, die da gestorben sind. Das ist natürlich auch schlimm. Also das will man natürlich auch nicht relativieren.
Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Und den Mund verbieten sowieso nicht. Im Gegenteil, man ist ja, und genau das tun wir hier, bereit für den Dialog. Ja. Und möchte sowas dann auch.
Ja, naja. Und im Internet hieß es jetzt schon wieder irgendwie, ja hier, Metalhammer, tritt die Inquisition los oder so. Nein, wir sind Musikjournalisten und wir fragen dann halt auch mal bei Musikern, die wir kennen und mögen, nach, was da los ist. Und das ist unser gutes Recht und ja, das werden wir auch weiterhin machen.
Exakt, ja, tatsächlich der Facebook-Mob tobte in alle Richtungen. Von wegen, nicht jeder, der was gegen Impfung hat, ist gleich ein Nazi. So, nein, hat auch kein Mensch behauptet. Warum spaltet ihr? Ich glaube, wir spalten nicht, wir berichten über ein Thema, das Leute interessiert und über das diskutiert werden will und verbieten niemandem den Mund.
Ja.
Sondern laden zur Debatte ein. Auch weiterhin, eure Meinung dazu, schreibt sie uns, kommentiert und vor allem bleibt friedlich, bleibt freundlich, bleibt verständnisvoll füreinander und lasst nicht Hate the Virus of this World euch bemannen. Sagt man das so?
So ähnlich. Schöne Überleitung in jedem Fall.
Genau, die neue Single von Creator.
Eieieiei.
Hate über alles heißt das gute Stück.
Ja, was ein Tempo. Was für eine großartig riffende Mittelsektion. Was für ein unfassbarer Ohrwurm-Refrain. Was ein Song, ey. Also nicht schlecht. Ja. Ein bisschen erinnerte an Hordes of Chaos, aber das nur am Rande. Aber in jedem Fall krass, wie sich der Song ungelogen nach einem einzigen Mal hören schon im Hirn festsetzt.
Ja, total.
Das ist wohl, bezeichnet man wohl als Schlüsselqualifikation.
Auf alle Fälle. Der Titelsong des kommenden Albums wird das, Hate über alles. Refrain geht so, Hate über alles, Hate über alles, Hate über alles. Hate is the virus of this world. Fett. Ganz schön fett. Und ja, wie du schon sagst, sauschnelle Strophen. Da bitte beim Live-Intonieren nicht stolpern. Der Titel auch super clever gewählt, weil lässt sich großartig mitgrölen mit erhobener Faust und böse gucken und Haas.
Ja, also mega Kernzeile. Hate is the virus of this world. In der Wortwahl also auch ziemlich aktuell. Ja, und Creator sind momentan einfach unfassbar stark. Und wenn schon der erste Song so klingt, dann will man sich kaum ausmalen, was da in Albumform auf einen zukommen könnte. Wobei es natürlich extrem schwer wird, die letzten zwei Alben zu toppen. Also ich bin schon der Meinung, dass Phantom Antichrist eigentlich kaum zu überbieten ist. Dann kam Gods of Violence, das war schon auch sehr, sehr stark. Daher absolute Vorfreude auf die neue Platte, aber auch ein bisschen Angst davor.
Ich glaube, Angst muss man und sollte man nicht haben. Creator liefern seit immer eigentlich schon wunderbar ab.
In der Tat.
Und werden das mit Sicherheit mit Hate über alles exakt so fortsetzen. Aber trotzdem, bisschen anderen Dreh, bisschen was Experimentelles haben sie ja doch auch immer mal wieder. Probieren immer mal wieder was anderes aus und haben keine Scheuklappen auf.
Ja, und Phantom Antichrist ist übrigens fast 10 Jahre her. Das kam im Juni 2012. Unfassbar. Ich finde es auch ehrlich gesagt ganz gut, dass nicht alle 2 Jahre ein Album von Creator kommt. So freut man sich einfach viel mehr drauf. Und das wird in jedem Fall eine der Platten, der ich persönlich auch am meisten entgegenfiebere.
Total, das wird ein Highlight des Jahres 2022. Weiß man spätestens jetzt nach diesem ersten neuen Song.
Da könnte aber auch noch eins kommen.
Ja, denn bereits der dritte neue Song aus einem anderen kommenden Highlight des Jahres ist schon draußen. Und zwar die dritte Single des neuen Arch Enemy Albums, Deceivers. Handshake with Hell heißt das gute Stück.
Oh, Nomen est Omen, würde ich mal sagen.
Wie meinst du das?
Ja, also rifft super, Alissa faucht wie ein Biest und dann kommt die große Überraschung. Sie singt auf einmal klar und zwar eine ganze Passage.
Ja. Huch. Ja, ist krass. Das gab es bei Arch Enemy bisher nur, meine ich, in der Ballade vom letzten Album. Die so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich. Ich glaube, das haben sie nicht so oft live gespielt, wie ich mir gewünscht hätte.
Klingt aber wirklich sehr gut, finde ich. Also auch irgendwie pointiert. Und sie kann wirklich toll, klar singen.
Total. Man kennt es ja von ihrer alten Band The Agonist, aber auch bei Camelot, wenn sie ihre Auftritte hatte. Ich glaube, auch da waren es meistens klare Gesangspassagen, die sie hatte. Jetzt also auch bei Arch Enemy. Wirklich aber super rein arrangiert, großartig umgesetzt, tolle Melodie. Von diesen drei neuen Singles aus dem Album tatsächlich auch die bisher beste, finde ich.
Finde ich auch tatsächlich. Und vielleicht auch genau wegen diesem überraschenden Element. Wobei ich sagen muss, ich hoffe trotzdem, dass die Band jetzt nicht in dieses Muster abrutscht. Also so dieses typische ständige Wechseln von Growls und Klargesang. Da gibt es einfach schon viele moderne Bands, die das genauso machen. Mhm. Ich finde den Song echt gut und gelungen und hoffe aber, dieser Wechselgesang wird jetzt nicht zur Regel.
Ja, aber ich glaube, die Gefahr sehe ich nicht, nachdem die ersten beiden Singles Deceiver, Deceiver und House of Mirrors ja nicht so geartet waren. Tatsächlich bei diesen ersten beiden Singles, die auch schon stark waren, blieb bei mir aber einfach nicht so viel hängen wie jetzt. Irgendwie, die hatten ihre Refrains, die hatten starke Riffs, die hatten tolle Soli. Zum Teil waren sie auch ein bisschen gitarrenzentrierter vielleicht sogar als der jetzige. Ein bisschen härter auch. Aber wirklich im Kopf bleiben tut jetzt Handshake with Hell, der dazu auch noch mit einem super Video kommt.
Ja.
Ja, viel Feuer, tolle starke Bilder, tolle Posen.
Ja, also 3 Vorboten bislang aufs Album. Würde ich sagen, Grund genug, sich auch darauf zu freuen.
Exakt. Zumal andere Bands ja gerade ein bisschen langsamer machen. Wobei kann man so auch nicht hundertprozentig sagen. Tobias Sammet von Edguy Avantasia ist gerade mit Avantasia schwer beschäftigt und hat sich in seinem Heimstudio verschanzt, arbeitet da fleißig an dem neuen Avantasia-Album und postet dabei aber ganz viel auf Instagram und Facebook und erinnert sich viel an früher. Also wenn es irgendwie schöne Erinnerungen gibt, wenn es Jubiläen gibt, kommen immer irgendwie nette Fotos dabei raus. So gab es jetzt ein sehr persönliches Jubiläum, und zwar im Februar vor 30 Jahren habe er seinen ersten Song geschrieben.
Krass, der ist doch erst 35, oder?
Gefühlt, ja.
Grüße!
Wenn er das hört, das wird ihn freuen. Aber ja, gefühlt ist das so. Gefühlt hat er angefangen mit 5. Ich glaube, in Wahrheit war er 14, was ja auch super jung ist.
Ja, Wahnsinn.
Anlässlich dieses Jubiläums auf jeden Fall hat er nochmal zurückgeschaut auf die Anfänge und eben auf Edguy und hat gut vorhergesehen, wenn er das macht, werden schnell Fragen kommen. Was ist denn eigentlich mit Edguy? Und Katrin, was ist mit Edguy? Weißt du's?
Sie liegen auf Eis.
Ach herrje, warum ist das so?
Ich weiß es nicht genau.
Das kann ich dann gerne entschlüsseln. Und zwar, um in seinem O-Ton zu bleiben, ich zitiere ihn gerne. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, dann macht doch ein Edguy-Album. Es kann im Moment kein Edguy-Album geben. Ich sage es so, wie es ist. Uns ist die Luft ausgegangen und das hat rein gar nichts mit Avantasia zu tun. Macht mir bitte keine Vorwürfe für die Dinge, die im Moment einfach nicht möglich sind. Konzentriert euch lieber auf die Dinge, die wir geleistet haben und die noch kommen werden.
Ja, ja. Würde ich so unterschreiben. Ich bin sowieso, muss ich ganz ehrlich zugeben, eher Team Avantasia und freue mich daher sehr auf das kommende Album und hoffe auch, dass an dieser Front die Kreativität weiterhin sprudelt. Die letzten beiden Alben waren ja auch sehr, sehr stark und ich hoffe, da geht noch was. Ich hoffe auch ehrlich gesagt immer noch, dass das Michi Kiske auf dem Album zu hören sein wird, auch wenn er jetzt natürlich mit Halloween Vollgas geben muss. Aber ja, naja, Edguy, mal sehen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal wieder ein Album, aber halt jetzt nicht.
Ja, also
unverständlich.
Ja, ganz offensichtlich aufgelöst ist die Band nicht, aber liegt eben auf Eis, weil man muss ehrlich sagen, bei Avantasia geht mehr. Die kreative Energie fließt bei Avantasia auch einfach mehr. Und ja, man hat es auch bei den letzten Edguy-Alben ein bisschen schon gemerkt. Ich bin ja auch Edguy-Fan, immer schon gewesen. Mit der Band bin ich mit aufgewachsen, quasi Teil meiner Heavy-Metal-Sozialisation. Ältere mögen lachen, bei mir war das einfach so. Das letzte Album
Space Police Defenders of the Crown.
Richtig, und das fand ich tatsächlich auch wieder ziemlich klasse, weil das hatte wieder irgendwie diesen Wahnwitz. Auf der Bühne hatten sie diesen das Albumcover war ja schon so absolut hässlich mit diesem gezeichneten Weltraumpolizisten und diesen Weltraumpolizisten mit seinem hässlichen Schnurrbart hatten sie halt als riesengroße Aufblasfigur auf der Bühne.
Ja, war mega.
Ja, das war halt das so absurd. Das hat halt Spaß gemacht so. Das war eigentlich, das wirkte für mich so, okay, jetzt geht's mit Edguy auch wieder vorwärts und da ist noch Energie und die haben wieder Spaß.
Das war aber 2014 schon.
Ja, das war eben 2014 schon, ja. Und davor war Age of the Joker, was tatsächlich das Album war, wo auch ich als Fan ein bisschen dachte, so, ja, irgendwie ist da die Luft so ein bisschen raus. Wie gesagt, mit Space Police eigentlich wieder ging nach oben, ging voran. Muss ich aber jetzt einfach ein bisschen sammeln und sollen sie auch. Und wenn sie sich dann noch fühlen, sollen sie wieder ein starkes Album machen, so wie ihre Highlight-Alben für mich persönlich. Rocket Ride, Mandrake, Hellfire Club, das waren so die Alben, die ich am meisten gefeiert habe.
Auf Rocket Ride ist doch Out of Vogue drauf, oder?
Da ist, glaube ich, Out of Vogue drauf, ja. So.
Mega.
Echt? Weißt du gerade den so?
Ja, herrlich. ja, klar, die haben ihre Momente und ich finde, viele Bands lieben die Band und das ist eigentlich sowieso das Beste, was man machen kann. Wenn man gerade nichts mit dieser Band zu sagen hat, dann sagt man einfach nichts und vielleicht hat man in den nächsten 10 Jahren wieder was zu sagen.
Richtig.
Schadet bestimmt nicht.
Absolut. Daher gut, wenn er sich mit Avantasia austoben kann, da auch in den letzten Zügen der Albumproduktion liegt, wie sein Instagram-Feed uns verrät. Und auch da freuen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten darauf, mehr von zu hören.
Wird ein ganz schön krasses Jahr.
In der Tat, in der Tat. Und das waren jetzt tatsächlich nur so die naheliegenden, wo man auch aktuell was von erzählen kann. Es sind noch einige andere Dinge am Horizont.
Ja,
Ja, und auch einige Dinge, die natürlich am heutigen Freitag, den, wir haben es noch gar nicht erwähnt, 11.02.2022.
Schon wieder?
Ja.
Krass, das ja, Jahr das, rast dahin.
Ja, ist schon fast wieder rum. Aber beginnt musikalisch auch ganz schön großartig mit einem schönen neuen Album von einer unserer allerlieblingsbands, die einfach auch nichts falsch machen kann und ein Abonnement auf den Metal Hammer Soundcheck-Sieg zu haben scheint.
Es sind Amorphis. Amorphis, die ewigen Lieblinge der Metal Hammer Redaktion. Egal, wer in dieser Redaktion sitzt, Amorphis stehen immer in der Gunst ganz weit oben. Das ist irgendwie eine schöne Konstante, die sich so durchzieht.
Ja, aber es ist halt auch eine Band, die halt konstant gut liefert und wo man einerseits mittlerweile weiß, was man bekommt, relativ genau, andererseits aber sie doch immer wieder überraschen, mit jedem Album ein bisschen einen anderen Dreh finden, einen anderen Schwerpunkt setzen. Halo jetzt finde ich ein bisschen proggiger als zuletzt.
Ja, also natürlich für die Urfans, nein, die klingen nicht mehr so wie zu ihren Anfängen und das ist auch gut so in diesem Fall.
Mhm.
Ja, immer eine besondere Band, die sehr viel mit Emotionen zu tun hat, haben ein tolles Händchen für Melodien und natürlich mit Tommy Judson, einen absolut herausragenden Sänger, der halt nicht nur absolut urwüchsig growlen kann, sondern auch total einzigartig singen kann. Also eine echt perfekte Mischung. Und wie du meintest, tatsächlich etwas mehr progressive Elemente enthalten wieder. Wobei das sich bei dem letzten auch schon so ein bisschen eingeschlichen hatte.
Ja, und das Symphonische, glaube ich, hat sich auch so mit dem letzten eingeschlichen und ist auf dem irgendwie jetzt noch zentraler. Das macht es, glaube ich, auch ein bisschen langwieriger einzutauchen oder sich davon so richtig gefangen nehmen zu lassen. Das braucht ein kleines bisschen länger auf dem Album als bei vorherigen. Aber es macht jederzeit Spaß, hat sofort dieses Amorphis-Gefühl, hat sofort die Amorphis-Melodien.
Ja, also bei mir ist es so, dass mich Alben von Amorphis eigentlich regelmäßig wirklich umhauen. Und das letzte Album, Queen of Time, das war der absolute Gipfel, fand ich. Also das war großartig, da hat einfach alles gestimmt. Live hätte ich da fast geweint vor lauter Glück. Das war wirklich super schön. Und natürlich sind jetzt die Erwartungen dann entsprechend hoch, wenn man da an ein neues Album rangeht. Aber Halo ist ebenfalls sehr toll geworden. Härte und Melodie, da diese typischen Blubber-Gitarren in Anführungsstrichen, diese progressiven Einschübe, von denen wir es schon hatten. Da gibt es Chöre, da gibt es eine Frauenstimme, die Orchesterpassage. Sonst super typisch, was man sonst so von ihnen hört, was man von ihnen kennt. Ja, der Titeltrack ist in jedem Fall ein Highlight. Northwards finde ich ziemlich stark. Auch die schnellen Riffs in The Wolves sind mega. Also da sind schon richtig tolle Songs drauf. Mhm. Und sie haben es halt wirklich geschafft, dass nicht alles so klingt wie zuvor, sondern dass es halt auch ein paar andersartige Aspekte gibt. Also vieles klingt natürlich vertraut, so wenn man die letzten Alben gehört hat und kennt, aber einige andere Sachen eben nicht. Und die Machart ist irgendwie gerade sehr, sehr spannend bei Amorphis, weil der Produzent, Jens Bogren heißt der, ziemlich viel Einfluss auf die Ausgestaltung nimmt.
Mhm.
Genau, also das ist mittlerweile quasi Band plus externes Team, also nicht nur Band. Das birgt natürlich auch Gefahren, aber der Songwriter und Gitarrist Esa Holopainen betont auch immer wieder, dass sie jetzt nicht in Richtung Disney-Metal gehen wollen. Und dazu gibt es bestimmt diverse Meinungen, aber ja, ich kann nur sagen, für mich klingt Halo sehr stimmig und toll. Und auch die Querverweise übrigens auf die eigene Diskografie in den Albumtiteln ist auch sehr schön. Also da heißt es mal irgendwie Tuonela, dann fällt mal Silent Waters in den Texten.
Ach, wirklich? Das
ist total schön, ja.
Schön.
Genau.
Gut, haben also Fans aller Ähren sozusagen was davon. Und wer da mitschreibt und die musikalische Ausrichtung mitbestimmt, solange das Endergebnis passt und es im Namen der Band passiert und ihnen nichts aufgeschwatzt wird, alles fein. Das klingt immer noch nach Amorphis.
Ja, manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, hier, was weiß ich, jetzt Bogren hatte von Off and Land irgendwie noch Chöre in der Schublade liegen. Ha, die passen da ganz gut dazu, misch mal doch mal rein.
Das war beim vorherigen Album so, oder?
So ähnlich haben sie es, glaube ich, mal erzählt, ja. War jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, glaube ich.
So oder so, die Band ist damit auch überspitzt ausgedrückt, die erfolgreichste Band aller Zeiten.
Na was? Wie?
Naja, sie hat damit, es ist der 8. Soundcheck-Sieg im Metal Hammer von Amorphis. Wahnsinn. Bislang waren sie zusammen mit Ozzy Osbourne mit jeweils 7 Soundcheck-Siegen auf einem geteilten 1. Platz. Jetzt sind sie halt einfach vorbeigezogen. Ozzy Osbourne, 7 Soundcheck-Siege in knapp 40 Jahren Metal Hammer, Platz 2. Amorphis, 8 Soundcheck-Siege, Platz 1. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Respekt.
Und Ozzy, nimm dir das zu Herzen. Wir warten auch hier noch auf ein Album von dir. Gerne noch dieses Jahr. Und gerne auch oben auf dem Soundcheck-Treppchen.
Ja, das ist doch spannend.
Auf jeden Fall.
Nicht so wie in der Bundesliga.
Da kommt einfach keiner an Tobias Sammets Lieblingsmannschaft vorbei.
Genau.
genau, ein weitere Release des heutigen Tages. Eine bessere Überleitung ist mir jetzt nicht eingefallen. Once Human mit dem Album Skull Weaver.
Mhm.
Nach 5 Jahren Pause jetzt endlich das 3. Album der Band. Hat lang gebraucht. Sie haben damit auch viel wieder aufzuholen. Viele erinnern sich vielleicht nicht mehr, was und wer Once Human eigentlich waren. 5 Jahre sind eine relativ lange Zeit in der schnelllebigen Musikindustrie. Aber sie bemühen sich, erfolgreich das wieder in Erinnerung zu rufen. Once Human, die neue, aktuelle Band von Logan Mader. Man kennt ihn durch seine Machine Head-Vergangenheit. Sängerin Lauren Hart steht vorne am Mikrofon und damit im Zentrum, im Fokus der Betrachtung. Eine Growlerin, ganz im Stile von Alyssa White Glass. Und sie muss sich auf jeden Fall auch nicht vor den Großen verstecken. Das Album klingt tatsächlich auch so wie Machine Head Anfang der 2000er. Erst recht beim Song Deadlock, wo Rob Flynn auch noch einen Gastauftritt bekommt. Hat aber gleichzeitig einen starken Industrial-Schlagseite, klingt sehr artifiziell, kalt, wuchtig stampfend. Mal übermenschlich schnell ballernde Drums, drückende Gitarrenwände. Dadurch ist es so ein bisschen unnahbar, nicht immer zugänglich, wirkt verschlossen und verkopft. Aber auch nicht typisch Modern Metal, sondern Once Human haben durchaus ihren eigenen Dreh bei dem, was sie machen.
Ja, also krasse und respektable Technik in jedem Fall. Aber easy listening ist es jetzt nun wirklich nicht. Also klar, ein paar Songs laufen schon ganz gut rein. Aber insgesamt ist das schon ziemlich wuchtig und sperrig und so in gewisser Weise auch komplex. Hat aber auch einen gewissen Flow, muss man sagen.
Ja, es ist nicht so vertrackt wie Ginger vielleicht, die ja auch so in dem Kosmos zumindest mitschwenken.
Ja, schon sehr technisch und oft auch relativ schwergängig.
Durchaus, ja.
Und im zweiten Song fängt noch jemand zu rappen an. Das muss man natürlich auch mögen.
Durchaus mögen, ja. Ansonsten würde ich Songs ans Herz legen. Bottom Feeder heißt der eine, mit sehr abgefahrenen Sounds. Erasure heißt der andere, der mit besonders starken Melodien und Gefühligkeit auftrumpft, die sich gegen die Kälte und die Härte stellen.
Ja, oder Where the Bones fand ich noch ganz gut.
Ja?
Der ist auch ein bisschen eingängiger.
Schön. Also tatsächlich, obwohl nicht sofort zugänglich, man kann so seine Highlights darin finden, wenn man auf extremeren, moderneren, technischeren Metal steht. Spannende Band, durchaus. Und von wegen modern und hart und brutal, das genaue Gegenteil davon.
Sehr gut.
Slash, beziehungsweise, wie heißt die Band mit komplettem Namen?
Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators.
Genau.
Ja, mega Band. Also, ich meine, super Genies. Also, Slash kennt man natürlich von Guns N' Roses, der wohl bekannteste Zylinderträger in der Musikwelt.
Mhm. Noch vor Thomas Holopainen, willst du damit sagen?
Verdammt richtig, der trägt auch einen Zylinder.
Ja.
Vielleicht sollten wir im Heft mal ein Zylinder-Special machen.
Womöglich, oder ein Zylinder beilegen.
Oder ein Klappzylinder.
Ein Klappzylinder,
schön. Das ist ja cool, vielleicht ist das was für die nächste Nightwish-Ausgabe.
Der Klappzylinder mit Papier-Keyboard.
Vielleicht. Oder wir machen ein Kopfbedeckungs-Special. Wenn jemand von euch da draußen ein Kopfbedeckungs-Special im Heft haben möchte, bitte einmal melden, kommentiert, schreibt uns. Wir sind da für Input offen.
Was gibt's denn noch? Es gibt Zylinder, Schiebermützen sind noch so ein Ding.
Ja, so hier Brian Johnson.
Ja.
Mega.
Und sonst? So dumme Bandanas? Sind die noch in?
Klar.
Doch so bei so Hardcore-Voll.
Slash hat ja beides sogar. Bandana und Zylinder.
Weil Slash halt auch alles kann.
Klar. Das hören wir auch auf dem Album, um da mal wieder drauf zurückzukommen.
Richtig.
Aber ja, also Slash natürlich bekannter Typ, absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Dann ist da aber auch noch Miles Kennedy.
Mhm.
Ja, ja, ich bin Riesenfan von Miles Stimme, also sowohl bei Alter Bridge als auch bei seinen Soloscheiben und auch hier.
Ja, total.
Übrigens auch ein sehr netter und freundlicher Interviewpartner. Ich hatte schon diverse Male persönlich und auch telefonisch das Vergnügen und ja, der ist immer sehr nett, finde ich.
Ja, und wie du sagtest, großartiger Sänger, den man auch sofort raushört, so wie man auch Slash sofort raushört. Das macht die Band halt aus, das macht das Album halt auch aus. Spannend auf dem Album finde ich, dass es sehr direkt einfach klingt und auch sehr direkt gemacht ist. Ohne Overdubs, direkt ungeschönt aufgenommen. Das hört man und das merkt man. Also es klingt wirklich unmittelbar, spontan, lebendig. Man hört kleine Fehler, die es aber nur lebendig machen. Gleichzeitig aber ist das große Plus des Albums, vielleicht aber auch das große Problem, weil ich finde es auch ein bisschen beliebig. Man freut sich immer, yay, klingt nach Slash und yay, klingt nach Miles Kennedy und hey, ganz okayer Song und hey, noch ein ganz okayer Song und dann kommt der fünfte und der sechste und dann bin ich so ein bisschen bei dem Album raus. Also es fängt echt stark an mit Whatever Gets You By, fand ich sehr stark, C'est La Vie fand ich stark und dann fällt mir erst wieder so, die letzten ein, zwei Songs fallen mir dann wieder auf. So Fall Back to Earth ist nochmal klasse und auch ein bisschen anders als die anderen. Ein bisschen, wie soll ich sagen, getragener, breiter, angelegt irgendwie. Der Rest ist so gut.
Ja, ich bin da schon so ein bisschen auch bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, man kann es wirklich gut hören, aber es fällt irgendwie in so eine bisschen undankbare und auch fiese Kategorie. Es ist eine ordentliche Platte, an der man auch nicht viel aussetzen kann, aber die auch durchaus ihre Momente hat, aber so richtig packt sie einen einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht wirklich an der Produktion. Die war ja wohl auch sehr anders im Vergleich zu sonst.
Ja, offenbar. Sie haben das zum ersten Mal, glaube ich, in diese Konstellation gemacht, so aufzunehmen. Trotzdem, die Songs haben sie ja vorher schon geschrieben. Die sind ja nicht spontan beim Jam entstanden. Das sind wahrscheinlich am Ende doch eher die Songs, die halt alle so okay sind, aber nur wenige wirklich so sich emotional zu einem Höhepunkt aufbauen und dann wirklich packen und du sagst so, boah, Knaller. Das schafft gerade dieser letzte, Fall Back to Earth. Ansonsten ist alles gut, aber nicht top.
Ja, das ist so irgendwie so eine Platte, wo man gerade als Musik oder im Musikjournalismus nicht so richtig weiß, was man sagen soll.
Weil nichts Schlechtes
ist. Richtig, man kann einfach nichts daran aussetzen. Man will es auch nicht irgendwie schlecht machen oder sowas, gar nicht. Aber ja, Begeisterung herrscht jetzt auch nicht vor, leider.
Nee, das nicht. Das kommt dann vielleicht, wenn sie die Songs mal wieder live performen dürfen und ihnen damit ein bisschen Leben einhauchen.
Ja, das letzte Konzert von der Band, das ich, glaube ich, gesehen habe, das war, meine ich, in Berlin in der Verti Music Hall. Also es war auch schon ein ziemlich großer Rahmen. Und das war ziemlich cool. Also das war echt eine gute Show und alle top on point und ja, es war super.
Und wie ich es nur schön zusammenfassen kann, gute 4-Punkte-Platte erklärt dann auch den Albumtitel, den wir noch gar nicht erwähnt haben.
Ah, 4.
Als hätten sie es vorausgesehen.
Ja, ungefähr so einfallsreich wie das Artwork.
Wie sieht das denn aus?
Ich glaube, da ist einfach nichts zu sehen.
Das ist auch eine 4, oder?
Nee, also klar, die Schrift ist da zu sehen und den Albumtitel, aber im Hintergrund sieht aus, als hätte man irgendwie durch ein angelaufenes Fenster geschaut oder sowas.
Okay, gut, aber ich glaube, die Artworks waren nie so geil, oder? Das letzte war, glaube ich, auch schon schlimm.
Ja, ich glaube, anfangs war es so ein bisschen künstlerischer. Ich
glaube, ja. Die ersten ein, zwei Alben waren noch schicker, aber dann wurde es ein bisschen
komisch, am Budget kann es eigentlich nicht liegen.
Eigentlich nicht.
Aber wer weiß.
Aber ja, vielleicht lassen sie einfach die Musik sprechen und denken sich, ach komm, Artwork. Aber dafür ist die Musik dann auch nicht ausreichend genug. Jetzt sind wir wieder gemein, wollten wir gar nicht.
Nee, keine schlechte Platte. Entschuldigung Slash. Entschuldigung Conspirators.
Natürlich.
Sorry. So schlimm ist es auch nicht.
Also, nein.
Eine solide Platte.
Eine solide Platte. Spannender, weil innovativ und ein Sound, den macht keine andere Band so ist auf jeden Fall das neue Album von Seal and Ardor mit dem Titel
Seal and Ardor.
Huch!
Huch, was war da passiert? Ja, spannende Band in dem Fall. Als die vor ein paar Jahren aufkam, gab es ja auch insbesondere in der Presselandschaft richtig viel Jubel und Zuspruch, weil es einfach mal was Neues war.
Ja.
Also das Projekt ist einfach auch ganz interessant entstanden. Und zwar hat der Künstler Manuel Gagnon, stimmt das jetzt?
Ich hätte Gagnon ausgesprochen.
Gagnon, ich kann kein Französisch. Aber es ist auch kein Franzose, sondern es ist ein Schweizer mit US-Wurzeln.
Mhm.
Und der hat im Netz herumgefragt, welche Kombination von Genres die Leute denn gerne mal hören würden.
Mhm.
Total irre. Und dann haben sich die Leute einfach mal Black Metal und afroamerikanische Musik gewünscht. Also schon total konträre Sachen einfach.
Ja. Und er hat es trotzdem geschafft, beides echt visionär und stimmig zusammenlaufen zu lassen.
Ja, und das neue Album, das ist das dritte, das beinhaltet jetzt aber noch diverse weitere Einflüsse. Es ist quasi immer so ein bisschen, die Band ist auf einer Art Stilsuche und kommt jetzt so laut dem Protagonisten so jetzt ungefähr in diese Region, wo sie hin will. Und deswegen heißt die Platte jetzt auch wie die Band.
Mhm. Nicht selbst betitelt, sondern Band betitelt, weil das Album benennt sich ja nicht selbst.
Ja.
Knickknack.
Grüße an dieser Stelle an unseren lieben Lektor Thomas Sonder.
Ja, richtig, wir lernen jeden Tag neu dazu.
Genau. Ja, und auf diesem Album sind wieder ein paar richtig krasse Black Metal und auch Industrial Ausbrüche zu hören.
Mhm.
Aber es gibt halt auch ziemlich viele andere Elemente. Also in Golden Lyre zum Beispiel so westernmäßiger Gesang, aber auch Synthi-Experimente, wie zum Beispiel in dem allerletzten Stück.
Mhm.
Und der absolute Überflieger ist für mich das Stück Götterdämmerung.
Mhm.
Klingt absolut krass, beinhaltet richtig viel Geschrei, aber auch ein paar ruhigere Zwischensequenzen, ein Chor und zum Teil deutschen Gesang. Und den Text muss ich mir in jedem Fall nochmal reinziehen. Der beinhaltet nämlich immerhin eine Anspielung auf Goethes Zauberlehrling.
Okay.
Abgefahren. Muss ich nochmal lesen, was es da eigentlich genau gehen soll.
Dass man Goethes Zauberlehrling im Deutsch auswendig lernen sollte, war ich, glaube ich, krank gemacht.
Walle, manche Strecke.
Ja, so weit kam ich noch, aber dann war es vorbei.
Dann ist hier, glaube ich,
kann ich jetzt vielleicht nachholen.
Genau, ja, und richtig gut sind auch diese stimmungsvollen und intensiven Songs, wie zum Beispiel Bow, die gehen auch so ein bisschen in Richtung des Debüts, glaube ich. Aber klar, also Black-Metal-Puristen hassen das Ganze natürlich, weil es halt eben gar nicht puristisch ist, aber genau das macht eigentlich auch so richtig Spaß dran. Man wird einfach immer wieder überrascht, es sprengt gewohnte Hörmuster, was zwischendurch natürlich auch mal wichtig ist. Und auch live ist das übrigens absolut krass und fast schon hypnotisierend.
Mhm. Ja, gerade dieses Hypnotisierende, wenn sich irgendwie so Phrasen immer wieder wiederholen, das ist, finde ich, mal sehr, sehr stark an der Band. Und
mantraartig
fast schon. Ja, so mantraartig, genau. Ansonsten will ich aus dem Review, aus unserer aktuellen Ausgabe, einen Satz zitieren.
Was zur
Wenn
Hölle?
Die Baustelle vorbei ist.
Ist das Seal and Ardor? Hast du es gerade angemacht?
Nein, das ist Immolation, glaube ich.
Alter, was passiert?
Ansonsten will ich einen Satz aus dem Review aus unserer aktuellen Ausgabe zitieren von Kollegen Robert Müller. Metal für eine Zielgruppe, die eigentlich keinen Metal hört. Stimmt durchaus, ist was dran. Du hast gerade live angesprochen, wenn man zu den Konzerten geht, da sind viele Leute, die eher Visions als Metalhammer lesen, sage ich mal, für Thor-Metaller, aber das macht keinen Deutsch schlechter und im Gegenteil sogar spannend, dass das Metal an eine andere Zielgruppe vielleicht auch Metal für eine andere Zielgruppe öffnet und für Metaller trotzdem super interessant ist.
Ja, also wenn man jetzt nicht mit Genre-Scheuklappen durch die Welt läuft, dann kann man da durchaus Gefallen dran finden.
Absolut. Und wie schon erwähnt, wir haben Manuel später in der Sendung noch im Interview, um ein bisschen tiefer in das Album einzusteigen.
Genau, und ich würde jetzt gerne noch hinweisen auf eine weitere Veröffentlichung, außerplanmäßig, und zwar Author and Punisher mit dem neuen Album Kruller. Dazu haben wir im Heft ein sehr interessantes Technik-Special von dem Kollegen Matthias Mineur. Und zwar machen die, wie es jetzt auf Bandcamp heißt, Industrial Doom und Drone Metal. Und der Typ, der da dahinter steht, fertigt dafür seine eigenen sogenannten Drone Machines an. Total irre Musik und der Typ ist auch total irre. vermutlich ein guter Soundtrack für den nächsten Terminator oder Transformers, wobei man sich vielleicht auch in beiden Fällen gar nichts Neues wünscht, ich weiß nicht so genau. Aber jedenfalls abgefahrene Band, wer mal was ganz anderes hören möchte, sollte vielleicht sich Krüller reinziehen.
Er ist ja der Krüller.
Genau.
Ja, okay, dann lass aber auch noch erwähnen, dass heute auch ein neues Voivod-Album erscheint, nämlich Synchro Anarchy. Also ist heute so ein bisschen der Release-Tag.
Weirdo.
Der Weirdo-Release-Tag, genau.
Mega.
Ja, da hat man lang Spaß dran auf jeden Fall. Trotzdem sollten wir auch noch auf die nächste Woche gucken, auf den 18.02., wo auch noch ein paar spannende Alben erscheinen, die wir heute erwähnt haben wollen, nachdem wir nächste Woche ja keinen Podcast haben, sondern nur alle 2 Wochen für euch da sind.
Oh.
Bis jetzt.
Reicht aber auch eigentlich.
Ist das so?
Puh.
Das haben nicht wir zu entscheiden, sondern die Hörer.
Okay, und die Hörerinnen.
Und die Hörerinnen. Bitte. Und alle hörenden
genau.
Personen.
Genau.
Ja.
Die alle herzlich willkommen sind.
Exakt.
Und hoffentlich auch die neue Night Rage-Platte hören. Und zwar Abyss Rising.
Mhm.
Super tolle Band. Leute, die auf Melodeath stehen, müssen die in jedem Fall auf dem Schirm haben. Auch wenn sie immer tatsächlich ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist und das immer noch tut. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es bei denen personell halt immer irgendwie schwierig war, dass nie so richtig Konstanz reinkam. Die einzige Konstante ist der Bandchef und der Gitarrist, also der Bandchef und Gitarrist in Personalunion.
Mhm.
Marios Iliopoulos, der stammt aus Griechenland, wie man unschwer erkennen kann. Der hat diese Band tatsächlich gegründet im Jahr 2000 und zwar mit wem?
Ich weiß es.
Ja, Herr Kessler, bitte.
Ist es Gus G?
Es ist Gus G, der später bei Ozzy Osbourne gespielt hat. Und außerdem hat bei Night Rage auch mal für 2 Alben Tompa Lindberg gesungen, den wir von At the Gates kennen.
Ach was?
Ja.
Okay.
Genau. Die sind aber jetzt beide längst nicht mehr dabei. Aktuell ist der Sänger Ronny Nymölen und der 2. Gitarrist Markus Södermann. Die sind Schweden und diese 3 sind eben aktuell der harte Kern. Und Schweden bietet sich eigentlich auch als klanglicher Vergleich ganz gut an.
Mhm.
Man denkt da so an In Flames, mittlere In Flames, an Arch Enemy. Ja, genau. Und Abyss Rising ist das 9. Album von denen und klingt mal wieder richtig gut.
Mhm. Ja, jetzt hast du auch schon fast alles gesagt. Was ich mir auch rausgezogen hätte, dass Tompa auch gesungen hat, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe nur die Liste der Mitglieder und ehemaligen Mitglieder auf Wikipedia angeguckt und dachte mir so, oh, die ist lang.
Ja.
Aber krasse Namen auch dabei.
Total. Also ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen schade, wenn es halt so ein Kommen und Gehen ist und man nicht so richtig weiß, wer diese Band eigentlich ist, dann kann man sie auch nicht so richtig annehmen oder dann hat die Band irgendwie schwerer, so zu einer Lieblingsband zu werden.
Ja, ich glaube auch, dass es vor allem daran liegt, dass die Band nie so richtig groß geworden ist, weil sie war immer gut. Gleichzeitig hatte sie nie so die Überhits, wie sie Dark Tranquillity und In Flames vielleicht hatten. Heißt aber nicht, dass sie keine Hits hätte, auch auf dem Album wieder. Im Kopf habe ich gerade Falsifying Live.
Mhm.
Super Melodie, klingt total nach alten In Flames. Also wer da irgendwie Nachschub braucht, unbedingt das neue Night Rage Album dazu ansteuern. Klassischer Melodic Death Metal.
Ja, tolle Riffs, viel Melodie, ordentlich Energie, Growls auf den Punkt. Wenig Klargesang, hin und wieder mal, aber nicht irgendwie viel. Können einfach gute Songs schreiben. Zum Beispiel auch Shadows Embrace Me fand ich ziemlich gut. Das ist fast schon so ein bisschen hymnisch, um nicht Hymne zu sagen. Und das ganze Album ist jetzt quasi der Abschluss einer Trilogie, die irgendwie auf Dantes Inferno fußt oder beziehungsweise Inspiration daraus bezieht. Und es geht natürlich mal wieder um das Ende der Menschheit, die in ihrer selbstverschuldeten Hölle lebt.
Nie verkehrt.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen aktuell gemeint, Zusammenhang mit Ausbeutung und Zerstörung des Planeten.
Mhm.
Also ein ganz schöner Dreh in der Richtung. Poetisch, aber durchaus aktuell. Also quasi gefundenes Fressen für den melodieliebenden Death Metaler an sich.
Total, eine Genreperle.
Genau, starkes Album, kann man da richtig gute Zeit damit haben.
Schön. Apropos Zeit.
Ja.
Revel in Time heißt das nächste Album, über das wir sprechen wollen, von Star One, einem weiteren Projekt von Arjen Lucassen, der vor allem durch Arion bekannt ist.
Ja, krasser Typ.
Ja, super. Also alles, was er anfasst, wird zu progressiv metallischem Gold. Er ist, macht immer super sein eigenes Ding. Man hört immer sofort, wenn er beteiligt ist, weil er diese sehr eigene Art hat, Melodien zu schreiben, Instrumente einzusetzen, seien es Synthis, seien es die Gitarren, seien es dann eben auch verschiedene Sänger und Sängerinnen und wie er die arrangiert. Bei Star One jetzt ist das alles ein bisschen eingedampfter und damit auch zugänglicher als vor allem auf dem letzten Arion-Album, das wieder super überbordend und mega verkopft war. Jetzt mit Star One, wie gesagt, mehr geradeaus. Es ist, wie fast alles bei Ian Lucassen, ein Konzeptalbum.
Hey.
Sehr schön. Es geht um Filme, die mit Zeitreisen zu tun haben.
Mega.
Da stößt er bei mir natürlich offene Türen ein. Wenn ich es richtig rausgehört habe, sind unter anderem dabei Terminator, Donnie Darko, auch einer meiner Lieblingsfilme, Zurück in die Zukunft, selbstverständlich.
Also die große Frage, ist Dr. Who auch dabei?
Habe ich zumindest nicht rausgehört, dass der Dr. Who dabei gewesen wäre.
Vielleicht könnte er mal ein Dr. Who-Konzeptalbum machen.
Das wäre auf jeden Fall mega. Sein Style, was die Weirdness und Verrücktheit und gleichzeitig Verkitschtheit des Ganzen angeht.
Der lebt sowieso in seiner eigenen Welt, oder?
Ja, also ich gehe davon aus, er hat auch ein humanes, sozialverträgliches Privatleben, aber trotzdem, er trägt den Kopf schon in den Wolken, was seine ganze Geschichte angeht. Gerade Arion ist ja auch, basiert ja auf... Fast alle Arion-Alben sind Teil einer einzigen großen Geschichte eines ganzen Kosmos und Universums. Und das eine Album bezieht sich in dem einen Punkt wieder auf dem und das spielt dann wieder vor dem. Und hier reist einer durch die Zeit und landet in dem Album. Es ist super abgefahren.
Und finde ich total toll, ehrlich gesagt, wenn man sowas konzipieren kann.
Total, total. Wahnsinn. Ja. Und dann halt auch noch irgendwie starke Alben draus strickt. Und ja, so auch hier jetzt mit Rebel in Time, wie gesagt, zugänglicher, geradeaus rockender als gerade das letzte Arion-Album. Jeder Song funktioniert auch wunderbar für sich. Und ja, so breit wie irgendwie zwischen Terminator und Donnie Darko und Zurück in die Zukunft, die Filmgenres eigentlich auseinander sind, so weit auseinander sind auch die musikalischen Genres, die hier irgendwie angefahren werden. Es rockt mal mehr. Es ist mal verkopfter, progressiver. Vor allem unterscheidet das Album sich dadurch von so seinen Arion-Sachen, mehr oder weniger jeder Sänger seinen eigenen Song hat. Es haben auch mal einen Song mit zwei Sängern, aber es ist nicht dieses so, oh, hier sind jetzt irgendwie 8 Leute in einem Song und die singen sich gegenseitig an und stacheln sich gegenseitig auf. So ist es nicht. Es gibt auch mal schöne Duette und so, aber so hat jeder Sänger doch seinen eigenen Song und kann selbst glänzen. Darunter sind dann auch so wunderbare Stimmen wie Flor Jansen, Roy Kahn, Brittany Slays, aber auch Tony Martin, ehemals Black Sabbath, der auch vor kurzem erst sein Soloalbum rausgebracht hat. Da ist er wieder. Also wunderbar. Wer auf Melodien, bisschen Kitsch, bisschen Zeitreisewahn steht, ist hier auf jeden Fall zu Hause.
Ja, und man hat eigentlich schon auch das Gefühl, ein Album zu hören. Also es klafft nicht so krass auseinander. Trotzdem natürlich, wenn auf jedem Song eine andere Person singt und die Stimmen alle sehr unterschiedlich klingen, das bestimmt natürlich das Hörerlebnis schon auch mit. Um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, gibt es aber auch noch eine zweite Platte dazu,
richtig,
auf der jeder Song von jemand anderem gesungen wird. Also quasi ein alternatives Album mit gleicher Musik, aber unterschiedlichem Gesang. Corona macht es möglich quasi.
Ja,
also
total.
Spannend irgendwie zu sehen, was so unterschiedliche Bands aus diesem Meer an Zeit machen. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, erst halt viele Leute anzufragen, dann die Hälfte auf die Ersatzbank verbannen zu müssen, weil man feststellt, oh verdammt, das haben sich doch alle zurückgemeldet.
Ja.
Das ist ein bisschen wie bei der Heftplanung. Man möchte gerne allen Platz einräumen, fragt alle an, kriegt dann die Interviews und am Ende ist es so, dass man manchmal aber vielleicht auch, wenn sich jemand nicht zurückmeldet, muss man jemand anderen fragen, fragt man beide, melden sich bestimmt beide zurück. Also es ist schwierig.
Ja, und wir können nicht einfach ein Heft dem Heft beilegen, wenn sich dann doch zu viele Leute zurückmelden.
Genau, aber ganz interessant, wie er das jetzt gemacht hat. Also
ja,
toll, dass es nicht für die Tonne war und dass es trotzdem veröffentlicht wird. Und du hattest ja schon Flor Jansen angesprochen, die im Track A Hand on the Clock Auftritt. Und wenn man jetzt die zweite CD hört, dann ist in demselben Track übrigens ihre jüngere Schwester Irene zu hören.
Ach, schön.
Ich wusste gar nicht, dass sie eine jüngere Schwester hat.
Ja, doch, die auch singt. Das ist mir schon mal irgendwo untergekommen tatsächlich. Ja.
Genau, die ist da zu hören. Ansonsten hat man auch noch Leute wie zum Beispiel Jolin Turner, bekannt von Bands wie Rainbow oder auch kurz mal Deep Purple in The Year of 41. Und außerdem Dan Swanö tatsächlich auch in Today is Yesterday. Ganz coole Mischung.
Ja, schön.
Ja, also insgesamt schon ganz gut hörbar, schon anspruchsvoll natürlich, aber doch eingängiger und eingängiger als erst gedacht.
Ja, total. Also ich lege da Fate of Man ans Herz, der irgendwie ein super Ohrwurm ist und um Terminator geht. Und was kann man bei Terminator schon falsch machen? Außer ein paar der letzten Filme.
Egal.
Egal, darüber reden wir nicht mehr.
Vielleicht gibt es auch ein Terminator-Konzeptalbum.
Nur zu Terminator könnte man mittlerweile bei den verschiedenen Zeitsträngen und alternativen Erzählungen und so, gerade wenn man versuchen will, das wieder auf eine Linie zu bringen, hätte man ordentlich was zu erzählen und auch ordentlich Knoten aufzulösen.
Ja, ich find's cool. Also ich stehe ein bisschen auf Konzeptalben, auch gerade aus journalistischer Perspektive, weil ich das immer total spannend finde, da einzutauchen in diese Welt einmal, diese thematische Welt, und dann aber auch quasi, was den Künstler daran interessiert, warum man sich das ausgesucht hat, ob da vielleicht irgendeine persönliche Erfahrung oder Inspiration drin steckt, das finde ich immer total interessant, ehrlich gesagt.
Ja, man hat auf jeden Fall was zu reden.
Ja.
Ja.
Genau, und zum Schluss dann nochmal was ganz anderes, und zwar kein neues Studiowerk, sondern eine Art Re-Release, aber eben doch nicht so ganz. Und zwar geht es um Annihilator mit dem Album Metal 2. Das Ganze ist so, El bzw. Ear Music veröffentlichen in den nächsten Monaten offenbar große Teile der Diskografie von Annihilator. Wir erinnern uns, Thrashband aus Kanada von und mit Jeff Waters, natürlich irgendwie Ausnahmegitarrist und Komponist, aber irgendwie auch nicht so recht vom Glück verfolgt. Also klar, die Band gibt's schon mega lang und die machen super Musik.
Und jeder kennt und schätzt sie.
Genau, jeder kennt und schätzt sie, ist ein super Typ. In der Band gab's aber immer wieder Umbesetzungen. Teilweise stand Jeff ja auch selbst am Mikro. Das Album Metal stammt von 2007 und damit war der Gute offensichtlich gar nicht so richtig zufrieden. Und deshalb hat er es jetzt neu eingespielt. Übrigens mit ein bisschen abgewandelter Track-Reihenfolge.
Mhm.
Und das Ganze heißt nun Metal 2 und ist quasi eine Art Promo-Aktion für die Re-Release-Reihe. So würde ich das mal interpretieren.
Ja, würde ich auch so sagen.
Immerhin mit ein paar Neuerungen.
Ja, und mit anderen Gästen, glaube ich, oder?
Nee, also er hat personell hat er zwei neue Leute an Bord. Und zwar als Sänger hat er Stu Block gewonnen.
Mhm.
Den kennen wir ja. Und zwar
durch Iced Earth.
Genau, durch Iced Earth. Außerdem ist Dave Lombardo dabei.
Fett.
Ja, der ehemalige Slayer-Schlagzeuger. Das sind also quasi die beiden personellen Neuerungen. Außerdem wurde das Ganze etwas spontaner und weniger klinisch als das Original irgendwie eingespielt.
Ja.
Und das Album beinhaltet aber auch noch andere Gastbeiträge, die quasi noch von damals stammen. Also die sind auch schon auf dem Original zu hören.
Ah, okay. Ich dachte, da hat er irgendwie auch andere Leute sich nicht nochmal rangeholt.
Nee, nicht andere Leute. Also man hört zum Beispiel auf Downright Dominate den mittlerweile leider verstorbenen Alexi Laiho.
Mhm.
Dessen Spur wurde tatsächlich ein bisschen verlängert.
Ah ja, schön.
Im Vergleich zum Original. Ich glaube, 20 Sekunden oder so.
Okay.
Hat er Jeff bei uns im Interview eröffnet.
Mhm.
Ja, weitere Gäste kommen aus den Reihen von In Flames, Arch Enemy, Lamb of God, At the Gates, Anvil, Trivium. Also schon eine ganz fette Latte an Gästen.
Ordentlich gewildert, schön, ja.
Genau, und außerdem gibt es zwei Coversongs, nämlich Heavy Metal Maniac von Exciter und Romeo Delight von Van Halen. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Man weiß jetzt nicht so genau, was soll das eigentlich alles? Also geht es da um Rechte? Ist das eine Werbemaßnahme für diesen Backkatalog? Ist das ein gekränktes Ego? Wieso wird eigentlich dermaßen offensiv mit Alexi und mit Eddie Van Halen geworben, die ihr nun beide vor nicht allzu langer Zeit von uns gegangen sind? Alles etwas seltsam und irgendwie mit einem komischen Beigeschmack versehen, würde ich sagen.
Ja, so ein bisschen. Also eigentlich ist Metal 2, ein Album, das man als Beigabe, als Bonus-CD für ein richtiges Album.
Wäre cooler gewesen,
ja, vielleicht. Ja, einfach weil es nichts Neues bietet, weil es die Neuaufnahme eines auch noch nicht so super alten Albums ist. Aber klar, was beim Original-Release bei Metal aus 2007 gestört hat, war, dass es ein bisschen überproduziert, ein bisschen klinisch klang. Jetzt ist es halt unterproduziert. Was ist aber irgendwie halt lebendig, spontan, direkt wirken lässt, was cool ist. Es ist nicht verkehrt.
Ja.
Man weiß nicht so richtig, was das soll, wie du schon sagtest. Wahrscheinlich sind es rechte Fragen in Wahrheit.
Ich freue mich trotzdem fürs Du Block, muss ich sagen, dass er jetzt endlich mal eine Bühne bekommt, um neu anzufangen und auch halt mal zu zeigen, was er außerhalb von der Band, die nicht genannt werden soll, nein, von Ice Earth drauf hat, mit denen es ja nicht so schön auseinanderging, wenn ich das mal so formulieren darf.
In der Tat.
Also mit seiner Urband namens Into Eternity soll auch wieder was gehen.
Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Das
anscheinend.
Ist klasse. Das fand ich super.
Ja, genau. Und dem wäre also der Neuanfang halt wirklich zu wünschen. Und deswegen finde ich das auch ganz cool, dass er zumindest jetzt hier schon mal eine Bühne bekommen hat, wo er ein bisschen zeigen kann, was er drauf hat.
Absolut.
Ja.
Absolut. Und gut, dass du den Bandnamen so oft gesagt hast und ich nicht in die Verlegenheit kam, das zu tun, denn ich kann ihn nicht so gut aussprechen.
Welchen Bandnamen?
Annihilator.
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 See you later, Annihilator.
Seal and Ardor.
Ja.
Ja.
Belassen wir es vielleicht dabei.
Ja, und kommen zu
Seal and Ardor. Seal and Ardor.
Genau. Wie erwähnt, Kollege Frank Thesis hat mit Seal and Ardor gesprochen. Aber mit wem? Mit Seal oder mit Ardor? Wir wussten es zunächst auch nicht.
Boah.
Autsch. Nein, Seal und Ardor sind natürlich nicht die beiden Protagonisten der Band, sondern das ist Englisch für Eifer und Inbrunst.
Mhm.
Bandchef Manuel Gagneux macht das quasi im Alleingang, die ganze Band, ist der Vordenker. Hat eine Liveband um sich geschart, macht mit denen großartige Konzerte, aber auf dem Album macht er einfach sein Ding und ist sein eigener Chef und setzt seine eigene Vision um. Katrin hat es vorhin, als es um das Album ging, auch schon erklärt. Die Mischung aus Black Metal, Blues, Soul, Gospel und diese ganze Band-Kosmos spielt so ein bisschen in einer alternativen Geschichtsschreibung. Also was wäre, wenn die versklavten Afroamerikaner sich eben nicht Gott und Jesus zugewandt hätten, sondern Satan? Wie würde das dann klingen? Manuel Gagneux meint, wie ist sie denn Ade? Und darüber sprechen wir jetzt ein bisschen und über das dritte Album, das bandbetitelte Album Seal and Ardor. Kollege Frank Thesis schaut erst ein Stück zurück und stellt fest, dass es schon auf dem zweiten Album Stranger Fruit Bezüge zu Polizeigewalt und Lynchjustiz gab, die auf der EP Wake of a Nation 2020 nochmal stärker im Mittelpunkt standen. Wie waren denn die Reaktionen darauf und enthält das dritte Album jetzt weniger von diesen politischen Bezügen?
Die sind immer noch da, aber ich glaube ein bisschen subtiler wenn man sie nicht sucht, dann findet man die auch nicht. Aber ich glaube, die sind immer noch da. Also ich weiß, die sind immer noch da. Aber halt nicht so deutlich. Und ich glaube, deshalb wollte ich die EP auch ein bisschen isoliert haben, weil wir da sehr direkt und unverblümt über zeitgenössische Geschehen reden oder singen. Ja. Wobei ich eigentlich lieber halt ein bisschen vager schreibe. Und das wollte ich mir halt auf dem Album erlauben. Deshalb.
Okay, ja.
Für uns war es irgendwie offensichtlich, dass wir da immer noch so halb eine politische Message drin hatten. Aber wenn man, wie ich die YouTube-Kommentare gelesen habe, da waren Kommentare drunter wie, oh, jetzt plötzlich sind die politisch.
Okay.
Ach, jetzt wollen die irgendwie was für schwarze Menschen in den USA machen.
Ja.
Das heißt eben, also ich habe da gelernt, dass man extrem deutlich sein muss, wenn man so etwas ansprechen will.
Mhm.
Aber ansonsten waren die Reaktionen ziemlich positiv, muss ich sagen.
Das neue Album knüpft also an seine Vorgänger an und nimmt wieder diese alternative Geschichtsschreibung auf. Der Pakt der amerikanischen Sklaven mit dem Teufel wodurch ja ursprünglich auch die musikalische Mischung aus Gospel, Soul und Black Metal entstand.
Ich mag es halt in der Welt ein bisschen rumzuspielen und ich glaube, ich sehe das ein bisschen als Weiterführung von diesem Geschichtsbogen. Also Devil is Fine war halt das Leben in der Sklaverei, Stranger Fruit war das Ausbrechen und jetzt ist man on the road, unterwegs und irgendwie, jetzt geht es darum, was machen wir jetzt mit dieser Freiheit und ja, immer noch Satan halt. Aber ja.
Wenn Künstler und Album denselben Namen tragen, ist das immer ein Zeichen für eine Neudefinition oder eine Selbstfindung. Was trifft auf Seeland R dazu?
Ja, die hatten jetzt dieses Album, das ist die Antwort, die dir jede Band zu jedem scheiß Album wahrscheinlich gibt. Aber wir haben meines Erachtens irgendwie die Vision von der Band ein bisschen verwirklicht. Also wir sind da zu Hause, wo wir jetzt eigentlich hin wollten. Nicht zuletzt, weil wir halt ein bisschen mehr Zeit hatten für dieses Album. Also die Songs von den anderen Alben wurden halt in extrem kleinen Zeitraum geschrieben und wir, wie auch andere Menschen auf dieser Welt, hatten ein bisschen mehr Zeit letztes Jahr und vorletztes Jahr und das ist halt das Resultat davon.
Ja, genau. Aber abgesehen von Zeit, also wo siehst du so im Nachhinein, bei den ersten beiden Platten nach den Vorstellungen oder nach deiner künstlerischen Vision?
Es ist zwar immer noch ein Experimentieren, aber ich glaube, die Atmosphäre ist jetzt einfach ein bisschen konstant. Ich glaube, mit den anderen zwei Alben hat es immer so Exkursionen wie, jetzt gibt es irgendwas Elektronisches und guck mal da, das ist total anderes. Das ist zwar immer noch drin, aber ich glaube, das behaupte ich mal, es ist ein bisschen eleganter mit dem anderen verwoben.
Die Einflüsse auf dem Album reichen vom gewohnten Black Metal und Gospel und Blues über Hip-Hop und Industrial bis zu Filmmusik im Stil von Ennio Morricone. Was würde Manuel davon halten, mit einem Filmregisseur für einen Soundtrack zusammenzuarbeiten? Oder andersherum, Seal and Ardor zu verfilmen?
Das wäre ein absoluter Traum. Eigentlich mit egal wem. Ich glaube, ich würde einfach sehr, sehr gerne mal einen Film oder ein Videospiel vertonen.
Ja.
Sei das mit Lars von Trier oder der Person, die irgendwelche romantischen Filme macht. Total egal. Ich glaube, es erlaubt einem viel, weil es ist dann nicht mein Baby, sondern ich muss dann eine Vision einer anderen Person untermalen. Und ich glaube, das ist extrem befreiend. Das wird mich dran reizen. Das wäre sehr interessant. Ich bin gerade am Brainstormen, ob ich jetzt ein Graphic Novel drüber mache, weil das ist halt ein bisschen günstiger. Das kann ich mir auch leisten.
Der Song Götterdämmerung, vorhin schon von Katrin erwähnt, kommt ja sogar auch ein bisschen mit Deutsch und Latein daher. Ein neuer Dreh für Seeland Ardor. Wie kam es dazu?
Deutsch ist halt für Metal eine fantastische Sprache, weil es halt so abrupt und hart klingt. Und die Absicht war auch, dass man das Wagner-Oeuvre, was ja ein bisschen, sagen wir mal, mild rechts angeneigt ist durch gewisse historische Events, dass man sich das wieder aneignet und so ein bisschen verharmlost. Also so wie ich Musik schreibe, passiert das alles so im Guss und wenn da jetzt Deutsch rauskommt, dann ist es Deutsch am Ende. Mhm. Aber ich würde jetzt nie drauf kommen, okay, jetzt lass mal irgendwie die Statistiken anschauen, wo kommt das gut an?
Ist
mir scheißegal.
Seeland Ardor waren schon mit Prophets of Rage unterwegs, mit Mastodon und mit Opeth. Gibt es überhaupt eine perfekte Bandpaarung für eine so eigenständige Band?
Ich glaube, wir genießen so eine komische Position, wo wir mit allem funktionieren. Und ich glaube, irgendwann ist wie die Katze aus dem Sack und die merken, das ist so eine Band. Und dann dürfen wir nicht mehr vor so verschiedenen Leuten spielen. Aber im Moment surfen wir noch diese Welle und geben keinen Mucks von uns. Aber ich glaube, werden wir jetzt vor Matzen unterwegs, wäre das ein bisschen kniffliger. Aber auch das würden wir versuchen wollen. Ich glaube, bis wir auf die Fresse fallen, rennen wir noch weiter.
Seeland Ardor polarisieren und stacheln die Leute auch ein bisschen an, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Welche Errungenschaft wäre für Manuel denn die bedeutendere, dass seine Musik für mehr Offenheit in der konservativen Metal- und vor allem Black-Metal-Szene sorgt oder dass er mit der Musik ein größeres Bewusstsein für die afroamerikanische Leidensgeschichte schafft?
Ich glaube, beide Aussagen werden ein bisschen arrogant zu behaupten. Meine Band hat ein größtes Bewusstsein erschaffen. Aber was mir ja wirklich Freude bereiten würde, wäre, wenn sich mehr Musiker trauen würden, was Weirdes zu machen. Ich glaube, das wäre das Coolste.
Ja, visionär, sympathisch, sehr coole Musik. So kann man Signet Ader zusammenfassen.
Ja, super. Ja. Sehr spannend.
Wir legen das Album auf jeden Fall ans Herz. Hört mal rein. Und damit kommen wir auch langsam schon zum Ende des heutigen Podcasts.
Genau, wir können noch einen Ausblick auf die nächste Sendung wagen.
Unbedingt.
In der Kalenderwoche 8 ist das nämlich. Und zwar werden wir da, oder beziehungsweise haben wir schon gesprochen mit Deserted 4, deutsche, in Klammern, Melodic Death Metal Band. Jung, aufstrebend, coole Musik, cooles Image. Ja, mit denen habe ich mich unterhalten, auch bereits nachzulesen in der Printausgabe, aber ein paar Sachen haben wir uns auch für den Podcast aufgehoben.
Genau, auch zu Silent Ader lest ihr noch mehr im aktuellen Metal Hammer. All die Alben, über die wir heute gesprochen haben und noch viele mehr, findet ihr ebenfalls im ausführlichen Review in der aktuellen Ausgabe, die jetzt seit Mittwoch. Bereits seit den frühen Morgenstunden Mittwoch im Handel liegt. Wer clever ist, hat sie vielleicht schon abonniert. Abonniert auch den Podcast. Lasst ein Like da, lasst ein Herzchen da und verpasst so nicht, wenn es hier weitergeht in 2 Wochen. Wir freuen uns auf euch.
Ganz genau.
Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt Maximum Metal.
Tschüss.